Gottes Offenbarung. Gott offenbart sich. Wir haben ganz viel davon gehört. Wahrscheinlich gibt es jetzt eine ganz starke Erwartung in der Richtung. Ich hoffe, ich werde es nicht enttäuschen. Die Frage war für mich, wie steige ich ein? Ich steige ein mit zwei Grundgedanken. Der erste Gedanke kommt aus dem hohepriesterlichen Gebet, wo Jesus in Johannes 17 vor seinem Vater steht und betet. Und wo er in Vers 3 sagt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Eine Grundaussage von Jesus über das, was das ewige Leben ist. Du kannst dein Leben definieren, dein geistliches Leben definieren mit allem, was du tust, du denkst und alles. Am Ende geht es um das ewige Leben. Das ewige Leben, erste Definition, ist nicht zunächst mal ein Leben, das nicht aufhört. Das ewige Leben ist ein Leben aus Gott. Das ist Qualitätsmerkmal. Das müssen wir festhalten. Wir denken oft, ewiges Leben, das ist praktisch nach dem Tod. Dann lebe ich ewig, das ist das ewige Leben. Das stimmt nur zum Teil, weil das ewige Leben bekommst du heute schon. Leben aus Gott, Leben in göttlicher Qualität, das ist ewiges Leben. Und dann sagt Jesus, und das ewige Leben, das ist, wenn du Gott und Jesus erkennst. Erkennen meint nicht, dass du weißt, wer Gott ist, was er für eine Funktion hat, wie er heißt, sondern es heißt, gemeint damit ist eine innige Beziehung. Erkennen heißt, dass es einfach eine ganz enge Verbindung gibt. Das ist Erkennen. Und das ist nicht irgendetwas, was du bei einer Bekehrung bekommst, das auch. Aber das ist was, was fortwährend ist. Dauernd. In diesem Thema Erkennen ist einfach eine Suche verbunden. Damit verbunden. Das geht darum, dass ich ständig versuche, Gott zu erkennen, dass er mich immer entwischt, dass ich nie ihn packen kann. Gott ist und bleibt ein Geheimnis. Lass uns nichts anderes glauben. Dass du glaubst, du hättest Gott gepackt und du würdest verstehen, wie er funktioniert. Nein, das funktioniert so nicht. Das ist nicht Glaube, das ist nicht Erkennen. Erkennen mit Erkennen ist mit Erkennen Interesse dabei. Spannung. Neugier. Dass ich mich für Gott interessiere, dass ich immer auf der Suche bin. Das ist wichtig. Weißt du, warum das wichtig ist? Ganz einfach, weil wenn das nicht Teil deines Lebens, deines Glaubenslebens ist, dass du immer auf der Suche nach Gott bist, dann rutscht auf einmal in die Mitte deines Glaubenslebens irgendwas, was auch seinen Platz in deinem Leben hat, definitiv. Aber was nur ein Teil von dem Ganzen ist, das ist das, was du für Gott tust. Wenn du nicht der Meinung bist, du musst immer wieder versuchen, Gott zu erkennen, wie er ist, wie er denkt, was er über dich denkt, wie er da handelt, warum er so das, was macht. Wenn du das nicht hast, sondern du bist nur konzentriert auf das, was du für ihn tust, dann läufst du Gefahr. Egal wie gut das ist, was auch gut ist. Aber egal wie gut das ist, läufst du Gefahr. Muss nicht so sein, aber du läufst Gefahr, dass auf einmal dein Glaubensleben zu einer Religion wird. Denn das ewige Leben, sagt Jesus, das ist, dass sie mich und dich erkennen, sagt Jesus, von seinem Vater und von sich. Das ist das ewige Leben. Der zweite Gedanke, also Gott erkennen. Zweiter Gedanke kommt aus Matthäus 18, Vers 20. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da gibt Jesus im Grunde die Grundlage für die Kirche. Die Grundlage für das, was Kirche ist. Er legt die Gemeinschaft der Gläubigen in den Mittelpunkt und sagt, da wo sie zusammen sind, wo zwei oder drei, weniger geht kaum, da bin ich mitten drin und das ist Kirche. Kirche ist kein Gebäude, auch wenn wir ein Gebäude brauchen dazu, immer. Aber wir treffen uns nicht im Geist, wir treffen uns schon körperlich. Ja? Also wir brauchen einen Raum, wo wir uns treffen. Das nennen wir auch Kirche. Aber Kirche, Ekklesia, so wie es die Bibel sagt, ist eigentlich die Versammlung, die Ansammlung, die Zusammenkünfte der Jünger Jesu. Das ist Kirche. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind heute Morgen mehr als zwei oder drei in seinem Namen versammelt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Jesus heute Morgen in unserer Mitte ist. Und das ist Kirche. Das ist der Ort, wo Jesus sagt, ich will mich zeigen. Das ist der Ort, wo Jesus sagt, ich möchte mich enthüllen. Das ist der Ort, wo Jesus auch sagt, ich werde dich auch enthüllen. Ich werde Offenbarung geben über mich und über dich. Damit, ich muss mal schauen, ob ich da alles zusammen, genau. Damit steigen wir in die Predigt ein. Und ich habe dafür einen Text aus Lukas Evangelium, Lukas 4, Vers 16 bis 21. Der dürfte jetzt kommen, genau. Und da heißt es, so kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge und stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Mit dem Text möchte ich zwei Sachen sagen. Das erste ist sehr allgemein über Gottes Offenbarung in der Kirche. Und das zweite Teil ist das, was mich eigentlich mehr interessiert, dass wenn Gott redet, es ist schön, dass ich weiß, dass Gott redet, ich muss aber nur verstehen, was er sagt. Ansonsten ist es uninteressant, dass er redet. Und deswegen einmal allgemein und einmal gehen wir ganz, ganz direkt in den Text hinein. Mit dem Text fängt Lukas die Beschreibung des Dienstes von Jesus. Jesus war vorher schon öffentlich unterwegs. Das sagt er uns auch, der Lukas. Aber genau an dem Tag passiert was ganz Besonderes. An dem Tag passiert Folgendes. Da liest er in der Synagoge eine Schrift. Das ist nicht irgendeine Schrift. Jesaja 61, das ist eine messianische Schrift. Jesaja 61, das ist die Offenbarung Gottes für sein Volk. Das ist die Hoffnung für das Volk Israel. Das ist, worauf das Volk Israel wartet. Die wissen genau, wenn der Text zustande kommt, wenn das sich offenbart, dann öffnen sich messianische Zeiten. Die wissen das. Und genau das passiert. Genau das passiert, dass Jesus Mitte in der Synagoge, Mitte, wo die Leute sich treffen, die auch was von Gott hören wollen, dass genau Mitte drin, dass Jesus sagt, und diese Schrift, ihr seid Zeuge, sie erfüllt sich heute. Mit meinem Kommen. Wie gesagt, es gab keine wichtigere Botschaft für die Juden damals. Ich habe mir gedacht, das hätte er überall sagen können, ich bin der Messias. Das macht er nicht. Das macht er nicht auf dem Marktplatz. Das macht er nicht auch bei einer Hochzeit. Das macht er Mitte in der Synagoge, in der er die Schrift aufmacht und kundtut und auslegt. Ich kann Gott nicht vorschreiben, wie und wo er sich zu offenbaren hat. Das kann ich nicht, natürlich nicht. Und wir sind im Neuen Testament ganz klar, für uns ist ganz klar, wir haben in uns den Heiligen Geist und deswegen ist Gott immer bei uns und dann kann er sich überall offenbaren. Aber es gibt einen Ort, wo Gott sagt, ich möchte mich auf ganz besondere Art und Weise offenbaren. Wegen dieser zwei Sachen. Du sollst mich erkennen, weil das ist das ewige Leben. Und dann, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich Mitte drin. Das ist die Kirche. Da, wo die Menschen sich versammeln in seinem Namen. Da will er Mitte drin sein und will sich offenbaren. Und da offenbart sich Jesus in der Synagoge. Die Kirche, das ist der Ort, wo Gott Gaben gibt, damit das Wort, das hier bei uns geschrieben steht, auch ausgelegt wird, damit du es verstehst. Das ist der Ort, wo Gott durch seinen Geist auch durch den Dienst von einem Bruder, von einer Schwester auch redet. Das ist der Ort, wo du ein Gebet auch mitgetragen wirst, wo sich was offenbart für dich, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, das ist die Kirche und das ist da der Ort, wo Gott sich offenbaren will. Du kannst Gott in der Schöpfung finden. Auf jeden Fall. Also wir fahren nächste Woche in Urlaub in den Bergen. Wunderbar, majestätisch. Und du kannst, und wenn die Ruhe kommt und wenn diese Bilder hast, dann hast du auch ein Bild von Gott. Du kannst im Wald spazieren gehen nach einem stressigen Vormittag bei der Arbeit. Und die Ruhe, die da kommt, da offenbart sich auch Gott. Und ich glaube, dass in der Natur die ganze Schönheit und die ganze Perfektion und alles, was an Funktionalität, wie es funktioniert. Ich bin von Vögeln total fasziniert, das ist eine Handvoll Feder und Fleisch und Knochen. Und das funktioniert alles mit Herzschlag und alles Mögliche. Das fasziniert mich einfach. Das fasziniert mich einfach. Und ich glaube, dass die allerletzte Erklärung über die Schöpfung, die haben wir nicht über die Chemie, die Biochemie oder die Biologie, so wichtig es auch ist, damit wir es verstehen. Wir erklären die Natur nicht über Photosynthese, sondern die Schönheit und die Perfektion, die da ist, in der Schöpfung, die hängt mit dem Schöpfer zusammen. Halleluja. Du kannst Gott in der Natur entdecken, aber es ist ganz anders, wenn er zu dir redet durch sein Wort. Verstehst du? Das ist eine ganz andere Ebene der Offenbarung. Du kannst nicht auf Gemeinschaft verzichten, weil du denkst, ich treffe Gott in der Natur. Das funktioniert nicht. Es passt. Wenn dein Mann für dich kocht, wann immer das passiert, ist das auch eine Offenbarung über ihn. Hoffentlich eine gute. Verstehst du? Wenn er was für dich macht, aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was du von ihm erfährst, wenn er mit dir redet. Gilt für die Frau genauso. Das heißt, wenn Gott redet durch sein Wort, wenn sein Wort lebendig wird durch seinen Geist, dann hast du eine ganz andere Offenbarung. Deswegen ist es Kirche, da wo die Menschen sich versammeln in seinem Namen, ist der Ort, wo Gott redet auf ganz besondere Art und Weise, wo er sich offenbart. Wo er nicht nur sich offenbart, sondern wo er auch dich offenbart. Da erfahren wir über ganze Völker. Wir lesen praktisch von der ganzen Geschichte der Menschheit, wie es in der Bibel beschrieben wird, die Zusammenhänge der Schrift. Wir erfahren, wie Gott mit den verschiedenen Völkern umgeht. Und wir erfahren, wie Gott mit den einzelnen Menschen umgeht. Und dafür auch erfahren, wie Gott mit dir ganz persönlich umgeht. Und wenn wir das gesagt haben, dass Gott Mitte drin, bei Jesus offenbart sich Mitte in der Synagoge, dass Gott sich Mitte drin in der Kirche sich offenbart, dann wollen wir aber auch sehen, was er mit dem Text offenbart. Und deswegen gehen wir in den Text hinein. Und wir müssen eines erstmal festhalten. Der Text von Lukas 4, der artikuliert sich, der bewegt sich um einen Begriff herum. Das nennt sich das Jubeljahr, das Gnadenjahr, Gnadejahr des Herrn oder wie auch immer. Ist derselbe Begriff. Und du merkst genau, das ist ein Fachbegriff. Also ich glaube nicht, das ist das, was du im Alltag am Arbeitsplatz verwendest. Vom Wort her. Das ist ein Wort, das nur in bestimmte Situationen gibt. Das Wort kommt aus dem Alten Testament. Das Wort kommt aus dem Alten Testament im Levitikus 3. Mose Kapitel 25. Da ist was Besonderes mit dem Wort gemeint. Gesetzgebung. Volk Israel auch funktioniert. Dass keiner übervorteilt wird. Dass auch die, die wenig haben, auch nicht zu kurz kommen. Ganz ausgeklügelt, vor 3000 Jahren, Sachen, die wir heute gar nicht mehr haben, zum Teil, wo es schade ist, dass wir es nicht mehr haben. Es gibt zum Beispiel dieses Sabbatjahr. Das Sabbatjahr war ein Abbild auch von diesem Wochentag, also praktisch 6 Tage sollst du arbeiten, 1 Tag sollst du ruhen. Und Gott potenziert das Ganze und sagt, 6 Jahre wird gearbeitet und 1 Jahr wird ausgeruht. Ruhe, 1 Jahr Ruhe für Menschen, für Tier, für Natur, damit alles sich erholen kann. So ein Gesetz findet kein Mensch. An so ein Gesetz hat kein Mensch Interesse. Verstehst du? Das ist überhaupt nicht im Interesse von irgendeinem Herrscher, dass er sagt, oh, mein ganzes Volk soll sich ein ganzes Jahr ausruhen. So was macht Gott. Mach dir das bewusst, dass Gott einfach ein ganz großes Interesse hat, dass die Menschen auch zur Ruhe kommen. Aber das ist das Sabbatjahr, aber das ist noch nicht das Halljahr oder das Jubeljahr. Das Jubeljahr, das ist nicht alle 7 Jahre, das ist alle 7 mal 7 Jahre. Und da passiert was ganz Krasses. Da wird auf einmal alles auf Null gesetzt. Da wird alles auf Null gesetzt, und zwar alle Schulden werden getilgt. Alle Schulden. Das heißt, derjenige, der sich in Not, der in Not geraten ist und sein Eigentum verkauft hat, das wird getilgt. Derjenige, der sich selbst verkauft hat als Sklave, weil er für seine Not zahlen musste, der kommt wieder frei, er kommt wieder in seine Sippe. Fantastisch. Und Gott geht aber eins weiter. Er sagt nicht nur, deine Schuld ist getilgt. Er sagt, das Eigentum, das du in deiner Not veräußert hast, die Grundlage deines Lebens, Grundstück, wir sind in Agrarwirtschaft, ja? Du brauchst was zum Schaffen. Dein Eigentum, das du veräußert hast, das kommt zurück zu dir. Alles kommt zurück zu seinem Eigentümer. Das ist Wahnsinn. Lies es mal. Levitikus, 3. Buch Mose, Vers, Kapitel 25. Lies es mal durch. 2-3 Mal. Du wirst dir bewusst machen, dass Gott ein ganz, ganz, ganz starkes Interesse hat, dass die Menschen wieder eine saubere, normale Grundlage haben für ihr Leben. Ob das jemals tatsächlich stattgefunden hat, das ist fraglich. Und vor allem, in welchem Ausmaß es stattgefunden hat, musst du dir vorstellen, da musst du alle Grundstücke genau katalogisieren, du musst alles genau repertorieren und alles sagen, das gehört dir, das gehört dem. Und stell dir den Unmut, die Gläubiger, die aufgrund von der Not von anderen Geld machen, die bleiben leer. Alles kehrt zurück zu seinem Eigentümer. Dass einmal, dass die Generation, alle 50 Jahre, das ist eine Generation, dass jede Generation die Chance bekommt, von Null an anzufangen. Mit allem, was dazu gehört. Und damit die Grundlage da ist, damit sie ohne Schuld anfangen können, dann kriegen sie ihr Grundstück zurück. Kriegen sie ihr Eigentum zurück. Kriegen sie ihr Vieh zurück. Und genau das sind die Gedanken von Jesaja 61. Wenn die große messianische Zeit angekündigt wird, dass Jesus sagt, Gott, mein Vater, möchte, dass du wieder die Grundlage für dein Leben bekommst. Dass du wieder schuldfrei wirst und dass du wieder eine Grundlage hast für dein Leben, damit du normal und gut leben kannst. Er meint natürlich nicht Geldschulden oder Grundstücke. Er meint, die Menschen müssen frei werden von Schuld und die Menschen müssen zu ihren Eigentümern zurück. Alles kommt zu seinen Eigentümern zurück. Jesus wird von den Pharisäern gefragt, ob sie eine Steuer zahlen müssen. Und Jesus lässt sich ein Geldstück geben und er sagt, was ist abgebildet auf dem Geldstück? Und die Juden sagen, ja, da ist ein Bild vom Kaiser. Und sagt, okay, dann gehört das Geld dem Kaiser. Und dann soll das Geld dem Kaiser zurückgegeben werden. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gib Gott, was Gott gehört. Der Mensch ist geschaffen nach dem Bild Gottes. Er ist Eigentum Gottes. Das ist die Aussage. Das Gnadenjahr, das Erlassjahr, Jubeljahr, wie man das nennen willst, bedeutet, da kehrt alles zu seinem ursprünglichen Eigentümer zurück. Ich gehöre Gott. Ich gehöre Gott. Diese Aussage ist für uns nicht neu, dass wir Gott gehören. Das haben wir bekannt bei uns. Mit diesen Gedanken verbinden wir meistens das eine, ist, dass ich in seiner Hand bin und dementsprechend darf er über mich verfügen, wie er will. Ist auch richtig. Ist auch richtig. Ich bin in seiner Hand, ich bin sein Eigentum und er macht mit seinem Eigentum, was er will. In Levitikus, in 3. Buch Mose, wo es um dieses Erlassjahr geht bei den Juden, da sagt er, die Grundstücke kehren zurück, da wo ich sie haben wollte, weil das mir sowieso alles gehört. Sagt er ganz ausdrücklich. Er sagt, das gehört mir. Und ich beschließe, dass du hast vielleicht das Grundstück bekommen, aber es gehört dir im Grunde nicht, du gehst wieder zurück. Das beschließt er. Und da sagt Jesus, und genau das ist für die Menschen, ich beschließe, die Menschen kommen zurück zu mir. Weil sie mein Eigentum sind. Und ich verfüge darüber, natürlich. Ich verfüge über diese Menschen. Das heißt, ich bin als sein Eigentum einer, der in seiner Hand ist und ich werde auf eine Seite von ihm einfach bewegt. Es schwebt natürlich die Gedanke des Gehorsams mit drin. Und wir wissen, dass das aber nicht nur schön ist. Also es ist manchmal angenehm, manchmal nicht angenehm. Allein die Gedanke, dass jemand über mich verfügt und mich hinstellen kann, wo er will, das ist nicht so angenehm. Ich denke manchmal, dass wir mit diesen Gedanken, auch mit dem Bild, manchmal auch innerlich und äußerlich manchmal versklavt werden, weil wir in der Angst kommen, irgendwas Falsches zu machen. Verstehst du mich, was ich meine? Ich sehe es bei dir so, dass ich sage, ich bin ein Eigentum Gottes und dann mache ich mir Gedanken und sage, oh, ist das im Sinn Gottes, was ich da mache? Ist das nicht im Sinn Gottes? Ich lasse die Gedanken stehen. Die Frage kann ich dir nicht wegnehmen. Ich habe aber zum Thema Eigentum was anderes. Ich habe was anderes. Für mich heißt Eigentum, ich verbinde Eigentum erstmal mit einem Sprichwort, wo es heißt, Eigentum verpflichtet. Eigentum verpflichtet. Hast du einen Eigentümer? Ich meine nicht deine Wohnung, ich meine dich. Gehörst du jemandem? Wem gehörst du? In der Gesellschaft, wo wir leben, in welcher wir leben, hat sich Individualismus so dermaßen breit gemacht, dass wir bei der Frage, ob ich jemandem gehöre, auf einmal stellen uns die Nackenhaare. Weil wir denken, das kann doch nicht sein. Also ich gehöre doch niemandem. Ich bin doch für mich, ich entscheide für mich und ich bin selbst mein Herr. Es ist klar, wenn du die Gesellschaft schaust, wie sie früher war, wo mit dem Feudalismus, wo praktisch der Herrscher hat über seine Knechte verfügt und alles Sklaverei ist weg. Alles klar, ich bin froh, dass wir in einer Demokratie leben. Das ist gut. Und dass wir als Volk selbstbestimmt sind. Nichtsdestotrotz müssen wir eines festhalten. Diese individualistischen Gedanken, wenn du es hochpotenzierst, kriegst du zwei große Probleme damit. Das erste ist Egoismus, dass ich im Mittelpunkt bin, dass sich nur noch das alles nicht um mich dreht, weil es um meine Interesse geht, weil es darum geht, dass ich mich verwirkliche. Das zweite Problem ist genauso wichtig und genauso problematisch, das ist ganz einfach Einsamkeit. Wenn ich niemandem gehöre, dann bin ich einfach allein. Ich will nicht weiter darauf eingehen, aber weil es angesprochen wurde, möchte ich trotzdem über die Ehe sprechen. Es betrifft einige hier und es wird einige auch weiter betreffen demnächst. Das ist das Grundprinzip der Ehe, dass du auf einmal einem anderen gehörst. Dass auf einmal ein anderer dich mitbestimmt, aber auch für dich verantwortlich ist. Und das ist schön. Dass du nicht einfach für dich da bist, allein, und du machst alles allein und du bist selber für dich da und so, sondern dass ein anderer einfach mit drin ist und dich mitbestimmt. Und da sagt der eine, oh, wenn ich das gewusst hätte. Das ist schön, das ist schön. Weil da entsteht was Neues. Ich habe ein Bild aus der Chemie. Du kannst mit Sauerstoffmolekül und mit Wasserstoffmolekül kannst du Wasser machen. Aber nur, wenn sie zueinander gehören. Wenn sie zusammengehören, dann ist es was Neues. Und die gehören, sind sie untrennbar, die gehören zueinander. Die eine beeinflusst die andere. Ansonsten sind es nur Wasserstoffmolekül und Sauerstoffmolekül nebeneinander. Und dann entsteht nie Wasser. Soweit für die Ehe. Der Mensch ist von Anfang an Eigentum Gottes. Sein Schicksal, ob er es will oder nicht, ist von Anfang an mit Gott verbunden. Kennst du deinen Eigentümer? Eigentum verpflichtet. Und Jesus sagt, deshalb schicke ich meinen Sohn. Gott sagt, deshalb schicke ich Jesus meinen Sohn. Und deshalb muss ich was tun, aus Liebe, weil er mein Eigentum ist. Kennst du deinen Eigentümer? Weißt du, wem du gehörst? Wir waren vor einer Woche bei einer Beerdigung. Es war genauso heiß wie heute. Und eine Beerdigung, mein Onkel von Karin, der war über 90, das kam nicht, also er war 90, das kam nicht überraschend. Aber eine Beerdigung, das ist immer ein Moment, wo auf einmal die zwei Welten aufeinandertreffen. Die Welt von heute, die ich kenne, in welche ich mich bewegt habe, Jahr und Jahrzehnte lang. Die Welt, die ist manchmal schön, danke. Die ist manchmal schön, manchmal aber auch schon anstrengend, manchmal schon angsteinflößend. Und die Welt Gottes, die ich nicht kenne, die kommt jetzt auf einmal auf mich zu. Die Welt der Ewigkeit, die Welt Gottes. An diesem Knotenpunkt befinden wir uns auf einer Beerdigung. Und spätestens dann müssen wir uns die Frage stellen, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Das alles, was ich in der Hand hatte, das habe ich nicht mehr in der Hand. Hatte ich das jemals in der Hand? Das ist die Frage. Aber spätestens dann weiß ich genau, ich habe es nicht in der Hand. In wessen Hand falle ich dann? Wem gehöre ich? Ich bin froh für das Zeugnis der Schrift über mein Leben. Ich kann in Jesus sagen, ich gehöre ihm, im Leben und im Tod. Er kümmert sich um mich. Er kümmert sich um mich, weil ich sein Eigentum bin. Er kümmert sich um mich im Leben, in allen Situationen. Und er kümmert sich um mich bis in den Tod und über den Tod hinaus. Es gibt den Tod für ihn nicht als Grenze. Diese Zuversicht habe ich, weil ich sein Eigentum bin, in Christus. Und das wünsche ich auch dir. Mit dem Gnadenjahr kommen die Menschen zu Gott zurück und bekommen so eine Grundlage für das Leben. Du weißt, wem du gehörst. Du weißt, du kommst zurück zu Gott, zu deinem Eigentümer, der es so gut mit dir meint. In der Vorbereitung habe ich mich die Frage gestellt, okay, Lukas 4, Jesus spricht in der Synagoge, er spricht von diesem Jahr, Gnadenjahr, was kommt, es ist eine messianische Zeit, das sind heilsgeschichtliche Ereignisse, da wird die Menschheitsgeschichte auf den Kopf gestellt, auf einmal greift Gott ein, das ist Heilsgeschichte. Geht es mir was an? Was bringt es mir? Was werde ich angesprochen heute mit dem Text? Ich kann es begrüßen, ich finde es gut, aber hat der Text mir was zu sagen? Ich weiß nicht, ob du auch so viele Mails in CC bekommst, am Arbeitsplatz. Also eigentlich bist du nicht die Zielgruppe, aber du kriegst sie nur als Info. Jene Menge kriege ich, es nervt. Weil du einfach mit Anhang 12 Megabyte, 20 Megabyte, eigentlich, du weißt genau, du wirst nicht dazu kommen, dass du lädst, aber es ist egal, also die digitale Welt macht es möglich. Ein Knopf und dann alle kriegen das, ob sie betroffen sind oder nicht. Was meinst du, ist der Text für dich auch so eine Art Mail in CC? Das heißt, du wirst nur informiert oder betrifft es dich? Es kommt darauf an, ob du dich für diese Aussage von Jesus als Ziel, zur Zielgruppe zählst oder nicht. Und was ist die Zielgruppe von dieser Aussage von Jesus, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Gnadenjahr auszurufen? Die Zielgruppe ist genau in dem Text drin. Die Rede ist von Armen, Blinden, Gefangenen, Unterdrückten. Die sollen diese Botschaft bekommen von diesem Gnadenjahr. Das ist das, was an sie ankommen soll, bei ihnen ankommen soll. Sind diese Begriffe arm, bedrückt, gefangen, blind, sind diese Begriffe an bestimmte Situationen gebunden? Es ist im Gebet vorher angeklungen, dass es Sachen gibt in einem Leben, was einem bewegen kann, von dem man sagt, arm, blind, gefangen, unterdrückt, ja, auf jeden Fall, so sieht mein Leben heute aus. Und wenn es so ist, dann muss ich dich einladen, nach dem Gottesdienst. Wenn du merkst, dass es genau das, dass genau diese Worte dich betreffen, dass du sagst, genau meine Situation sieht genauso aus, ob ich arm, blind, gefangen, unterdrückt bin, dass mein Leben so blöd aussieht, dass Jesus, das Angebot von Jesus gilt für dich ganz besonders. Ein Gnadenjahr, Gnade, und komm nach dem Gottesdienst, such dir irgendjemanden, den du vertraust. Und du kannst mit dir beten lassen. Und du kannst von Gott das bekommen an Erklärung, an Licht, an Kraft, was du brauchst für deine Situation. Aber arm, blind, gefangen, unterdrückt, das sind Begriffe, die Prinz sieht er geschaffene Wesen von ihm geschaffen, die aufgrund von irgendeiner Beschädigung doch arm, blind, gefangen, unterdrückt sind. Wir sprechen von der Sünde. Mit der Sünde kommt die Schuld. Und das Thema Schuld, wenn wir in der Bibel lesen, du kannst praktisch beim 1. Mose 3 kommen, das Thema mit dem Obst, da die Frucht, die da genommen wird. Du kannst davon halten, was du willst. Das Thema Schuld begleitet die Menschheit von Anfang an. Du kommst nicht raus. Das Thema Schuld ist immer da. Schuld an ganze Völker, Ukraine. Schuld an einzelne Menschen, Missbrauchsskandal. Du kannst eine Liste aufstellen. Schuld ist immer dabei. Wo die Menschen sind, ist Schuld da. Manchmal sind wir Täter, manchmal sind wir Opfer. Manchmal geschieht es aus Unachtsamkeit, unbewusst. Manchmal geschieht es aus Bosheit. Wir können uns nicht rausnehmen. Schuld ist immer dabei. Und deswegen ist das Thema arm, blind, gefangen, unterdrückt immer was, was mit uns zu tun hat, mit den Menschen zu tun. Ist es das Bild, das du von dir hast? Ist es das Bild, das du von dir hast als Christ? Vielleicht kannst du sagen, ja, aber Moment mal, ich bin als Christ doch Eigentum Jesu. Da ist doch bei mir was passiert. Ja, Halleluja. Der hat mich zu sich genommen. Ich bin wiedergeboren. Ja. Dann betrifft mich das, diese arm und gefangen, blind, das betrifft mich doch nicht mehr. Also, ich habe Menschen kennengelernt, die genau so denken. Ich will das nicht verwerfen. Ich sage nur eines, wenn du so denkst über dich und du sagst, ich bin aus dem raus, dann hast du gleich mehrere Probleme. Weil erstmal betrifft es, also wenn ich ihm sagen kann, ich habe mit dem Ganzen nichts zu tun. Das Thema Schuld ist für mich überhaupt kein Thema mehr. Ich glaube, da wird keiner so frech sein, heute zu sagen, nee, das betrifft mich nicht. Das ist nur rhetorische Frage. Also ich weiß, wie ihr denkt. Der Punkt ist, dass man auf die Idee kommen kann, wenn in meinem Leben tatsächlich sowas vorkommt, darauf will ich hin, dass ich sage, ich gehöre doch Gott, dann kann ich nicht praktisch in diese Gruppe mich zählen. Und wenn ich doch in meinem Leben das sehe, dass in meinem Leben doch einige Brüche gibt, dann muss ich vielleicht manchmal denken, bin ich zu schwach im Glauben? Hängt das mit meinem Glauben zusammen? Dass das sich nicht verwirklicht. Das Erste, was man sagen muss dazu, ist, dass die komplette Erlösung erst beim Wiederkunft Jesu stattfindet. Erst wenn ich bei Jesus bin. Und solange ich hier Mensch bin, dann werde ich von sowas betroffen sein. Und das Zweite, wenn du dir die Frage stellst, wenn es in deinem Leben manchmal so chaotisch aussieht und manchmal mit Schuld. Und du sagst, aber ich gehöre doch Gott, warum passiert mir sowas? Und die Frage ist, wenn sowas passiert, bin ich immer noch bei Gott? Dein Auto, egal wie kaputt es ist, egal wie dreckig das ist, ob das gar nicht mehr funktioniert, wenn es dein Auto ist, ist es immer noch dein Auto, auch wenn es kaputt ist. Ein Glied am Leib Christi, ein Jünger Jesu, einer, der zur Kirche gehört, weil er Jesus gehört, egal wie kaputt er ist, der gehört immer noch zum Leib Christi. Also die Brüche in meinem Leben, die nehmen nichts davon weg. Die Gnade gilt für mich nach wie vor. Jesus sagt, niemand wird sie aus meiner Hand wegreißen. Auch die Brüche in meinem Leben werden mich nicht aus der Hand Jesu reißen. Der zweite Punkt ist, dass du vielleicht sagst, der Text, der spricht mich gar nicht an. Also in der Gruppe fühle ich mich da gar nicht wieder. Bei mir ist doch alles okay. Bei mir passt alles, also von wegen arm und alles. Also bei mir ist doch alles okay. Wenn ich vor Gott stehe, das ist doch alles gut. Dann geht dieser Text natürlich an dich vorbei. Das stimmt. Das ist gefährlich. Was heißt gefährlich? Es kann dann passieren, was ich bei einigen schon miterlebt habe, dass sie sagen, in meinem Leben ist auf einmal was passiert, von dem, das ich nicht verstanden habe. Und auf einmal habe ich kapiert, erst als ich ganz unten war, habe ich die Stimme Jesu gehört. Verstehst du, wie ich es meine? Gott hat ein großes Anliegen, dass du dich richtig siehst, wie du bist, vor ihm. Und deswegen kann es passieren, dass es Situationen gibt, von denen du sagst, die sind mir aber überhaupt nicht angenehm. Und Gott ruft und sagt, mach dir bewusst, wo du bist, wer du bist. Deine Haltung, das, was du über dich denkst, das ist nicht in Ordnung. Vor mir sind wir immer noch arme, blinde, Gefangene, Gebrochene. Und der dritte Punkt, warum es gut ist, dass wir uns genauso sehen, ist, dass wenn es nicht so ist, dass wir eigentlich irgendwann sagen, wir brauchen Jesus nicht. Das würde keiner von uns so sagen. Keiner. Jeder von uns, der Jesus kennt, weiß genau, dass er Jesus braucht. Sein Licht, seine Weisheit, seine Kraft, das wissen wir. Aber die Frage ist, hast du das richtige Bild über dich? Siehst du dich so, wie Jesus dich sieht, wie Gott dich sieht? Denn am Ende sagst du, ich habe mich bekehrt und ich folge Jesus nach und dafür brauche ich seine Kraft. Ja, warum wohl? Warum brauchst du seine Kraft? Doch weil du genau zu dieser Gruppe gehörst. Diese arme, gebrochene, gefangene, unterdrückte und blinde. Wir gehören zu dieser Gruppe. Immer. Unsere Leben lang. Und das ist nicht schlimm. Verstehst du? Das ist gar nicht schlimm. Wir denken immer, wir müssen von uns ein anderes Bild abgeben, als wir haben. Ich mich ganz besonders erniedrige. Demut ist ganz einfach, wenn ich das Bild Gottes über mich habe und nach dem lebe. Ich darf mich sehen, so wie ich bin. So wie Jesus mich sieht. Dafür muss ich nicht den Kopf hängen. Dafür muss ich nicht einfach mich verstecken. Das gibt Freiheit. Das gibt Freiheit. Für Gott ist es klar, du kannst viel machen, du kannst viel protzen, du kannst viel angeben. Er sieht dich, wie du bist. Er sieht dich, wie du bist, wenn du angibst und dass er sagt, bedenke, Junge, wo du bist. Diese Überheblichkeit, die ist nicht gut. Guck mal, wo du bist. Und er sieht dich, wie du bist, auch wenn du deine depressive Stimmung hast. Er sagt, bedenke, du bist mein Eigentum. Überlegst du, wem du gehörst. Egal, wie du dich fühlst, überlegst du, wem du gehörst. Demut ist, wenn ich einen Blick Gottes über mich haben darf und ich darf danach leben. Paulus sagt, es ist nicht gut, wenn jemand zu hoch von sich hält. Das ist nicht gut. Das ist gefährlich. Wir dürfen den Blick Gottes über unsere Leben haben, das ist auch Offenbarung. Und das geschieht, indem ich die Schrift lese und indem ich die Schrift auslege. Das ist ein guter Schutz gegen Selbstüberschätzung und das ist ein guter Schutz gegen schlechte Selbstwertgefühl. Wir dürfen den Blick Gottes über unsere Leben haben. Gott will es dir zeigen. Als Mensch haben wir manchmal die Tendenz, sobald es bei uns irgendwas funktioniert, uns über anderen zu erheben. Also wir denken, wenn wir was erreicht haben, dann können wir vielleicht dem anderen zeigen. Als Mensch werden wir verletzt und wir verletzen andere. Oder wir werden beleidigt. Und mit dem Wort von Jesus, über das, was du bist, darfst du auch sehen, was der andere ist. Denn derjenige, der dich gerade verletzt hat, ob bewusst oder nicht bewusst, ich weiß es nicht, oder da, wo du beleidigt wurdest, dem, den du was nachträgst, der ist genau ein armer, blinder, gefangener, unterdrückter. Genauso wie du. Ich finde, das hilft, wenn es darum geht, dass man ihm vergeben kann. Dass man diesen Blick hat für sich und für die andere. Denn mit dem Erlassjahr ist auch eines gedacht, ist, dass wir auch die Schuld erlassen, dass wir vergeben, dass wir Barmherzigkeit üben. Dazu ist die Kirche auch berufen. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du uns dein Wort erklärst, Herr. Wenn wir von dir hören, wir wollen dir danken, Herr, dass du das tust, jedem Einzelnen. Du weißt, was wir brauchen, für was wir das Wort brauchen, für was wir deine Gnade brauchen. Du weißt, dass wir nicht uns in ein falsches Licht stellen wollen, sondern in dein Licht, Herr. Und wir wollen aber gerade laufen, Herr, weil du uns erhöhst, weil du uns diese Freiheit schenkst. Wir dürfen uns sehen in deinem Licht und das macht uns frei. Wir dürfen auch die anderen sehen in deinem Licht. Und so dürfen wir auch gnädig sein, barmherzig sein, das üben. Wir preisen deinen Namen, Herr, für deine Kirche, für die Gemeinde, wo dein Wort verkündigt wird, wo du dich offenbarst, wo du Offenbarung schenkst über dich und auch über uns. Wir danken dir dafür. Amen.